Once a stronghold of forces loyal to captured dictator Saddam Hussein, the city of Tikrit, here in northern Iraq, is now firmly under the control of American forces. Or is it? These members of the Iraqi resistance movement, still loyal to Saddam Hussein, think otherwise.
The Americans tell lies. Each day our forces grow stronger. Each day we move closer to our goal of driving the infidel... What are they?
Nothing. Carry on.
Driving the infidels from our motherland. We are not afraid to... Are they subtitles? They are, aren't they?
No.
Well, what do I need subtitles for? Can't you understand what I'm saying? I studied English at the bloody American University in Cairo.
Well, obviously I can understand what you're saying.
Oh, do you see how they condescend to us with their subtitles?
Oh, maybe it's a teletext, you know, for the hearing impaired.
Teletext?
No, a lot of TVs come with teletext nowadays.
Wait, say something again.
My friend has an 80
cent... Hey, how come he doesn't need subtitles?
Well, obviously he's comprehensible.
No, I'm not! Look, if I speak perfect English. She sells seashells by the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Round the ragged rocks, the rag... Oh!
The situation remains as dangerous and volatile as ever here in northern Iraq. While the rebuilding continues...
What? I can't understand you. Speak English. Where are your subtitles now? Ooh, you think you're so good? Look at me! I don't have subtitles!
Kerry Downs, Iraq.
Shut up!
Komport Nummer 240, Jugendmedienschutzstaatsfehltrag. Hallo und herzlich willkommen zum 240. Komport, den ich am heutigen, jetzt schneit es gerade schon wieder, eklig kalten Freitag, dem 17. Dezember 2010 aufgenommen habe. Sprichst du mal?
It is 12, 18.
Was so ungefähr der Zeit entspricht, wo ich letzte Woche angefangen habe mit dem Aufnehmen, aber ja. Der Titel, den sollte ich vielleicht mal erklären, der ist kein Fail, sondern ist eigentlich in Wirklichkeit ein Win, aber da ist halt, also der Jugendmedienschutzstaatsvertrag kommt nicht in der Form, wie er jetzt eigentlich durch die Parlamente geprügelt werden sollte. Und deswegen ist das ein Fail für die Parteipolitiker, die der Meinung waren, sie könnten da jetzt irgendwie einen auf parlamentarische Zwänge machen. Hintergrund dazu gibt's in Teil, lasst mich lügen, ich glaube zwei. Das Intro ist übrigens mir irgendwo in YouTube begegnet. Ich weiß gar nicht mehr, wo das originär herkam, aber irgendeine Comedy-Sendung müsste das gewesen sein aus USA. Scheint aber auch schon etwas älter zu sein. Ja. So. Und ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia. Naja, gut, eine Mafia-Meldung. Und hinten raus dann noch ein bisschen mehr. Und was ihr euch jetzt hier einfach anhören könnt, das ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche. Mit Terror, mit Cancun, mit Banken, mit Kirche und mit Zensurmeldungen und mehr. Minus 4 Grad, eisfoggiger Cold Greetings. Könnten auch minus 5 sein. Die fühlen sich auf jeden Fall wie minus 6 oder minus 7 Grad. Und ja, hier ist jetzt ein bisschen kühler. Wind macht 6 bis maximal 11 km/h aus dem Southwest. Was dann auch ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem letzten Mal ist, wo ich hier war. Da war es nämlich Sturm. Ja, so, da bin ich dann wieder. Zack. Und zwar mit einem ladenden Outliner. Ja, mit Terrormeldungen. Da gibt es erstmal ein Demoverbot für einen 12-Jährigen aus Großbritannien. Und ein Kabel, was doch Geräusche macht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das keine Geräusche machen würde, weil es sich eigentlich gar nicht berührt. Aber egal. Und zwar hatte ich das bei Hilfe gefunden. Oh wow, die drohgebärdenden Regierungen werden immer verzweifelter. Die Polizei hat in England einen 12-jährigen Schüler aus dem Englischunterricht geholt, um ihm zu sagen, dass, wenn er, wie geplant, beim Büro von David Cameron demonstrieren will, er dort verhaftet werden könnte. Der Junge wollte demonstrieren, weil die Konservativen getan haben, was nun, was man von allen Konservativen so kennt, Flurschaden. Die haben seinem Jugendzentrum das Geld gestrichen. Denn Konservative scheißen auf das Volk, die Kinder, die Bildung und die Zukunft. Die wollen nur jetzt und hier ihre eigenen Freunde sichern. Zurück zu dem Jungen. Das war nicht irgendwelche Polizei, sondern die Antiterrorabteilung. Denn völlig klar, ein 12-jähriger Junge mit einem Plakat, das, da ist die Antiterror-Spezialeinheit zuständig. Woher wussten die eigentlich, dass er da demonstrieren wollte? Weil er eine Facebook-Gruppe angemeldet hat, um das zu organisieren. Na, und dann haben sie den so richtig eingeschüchtert. So frei nach dem Motto, ja, und wenn irgendetwas passiert, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und auch wenn du nicht da bist und irgendetwas passiert. Ja, 12-jährige Kinder einschüchtern. Wow, liebe Briten, very classy. Das übertrifft ja sogar noch 1984. Schande. Schämen solltet ihr euch. Was für ein unwürdiges Spektakel. Ja, habe ich mir am Samstag hier reingeklebt. Irgendwie ist das gerade kühl. So, nicht schön, aber selten. Dann gab es einen Anschlag in Stockholm. Medien-Selbstmordanschlag in Stockholm. Im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat sich wahrscheinlich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Nach offiziell unbestätigten Medienberichten fanden Polizeitechniker mehrere Sprengladungen bei einem Mann, der bei einer Explosion in der Stockholmer Innenstadt ums Leben gekommen war. Die Zeitung Aftonbladet berichtete, der Mann habe Sprengmittel in einem Rucksack mitgeführt. Unklar ist, in welchem Zusammenhang die zunächst gemeldete Detonation von zwei Autos mit dem Tod des Mannes steht. Ist eine Meldung von Samstagabend, 23.10 Uhr. So, dann 3.02 Uhr. Keine erhöhte Terrorbereitschaft in Schweden. Stockholm, Schweden. Sicherheitspolizei Säpo erhöht nach dem Tod eines Selbstmordattentäters in Stockholm die Terrorbereitschaft nicht. Das sagte der zuständige Sprecher der Nachrichtenagentur DPA. Dieser habe seit Oktober unverändert auf einer Stufe gelegen und verbleibe auch dort. Gunnarsson wollte nicht zu ausländischen Medienberichten Stellung beziehen, nach denen der durch einen Sprengsatz ums Leben gekommene Mann ein Iraker sei. Er bestätigte den Eingang einer Drohmeile kurz vor den Explosionen. Na, also so frei nach dem Motto, ja, da ist halt was passiert. Ja, 10.35 Uhr, da ist zwar was passiert, aber wir machen uns jetzt nicht in die Windeln, die wir nicht anhaben. Hieß es dann um 5.28 Uhr knapp daneben, in Schweden geschieht, wovor Sicherheitsbehörden in Deutschland seit Wochen warnen. Im Zentrum der Hauptstadt Stockholm sprengt sich ein Selbstmordattentäter in die Luft und die Stadt entgeht im Weihnachtstrubel nur knapp einer Terrorkatastrophe. Bei der Explosion eines Sprengsatzes starb der Selbstmordattentäter. Kurz zuvor explodierte 200 Meter entfernt in einer Einkaufsstraße ein Auto. Zwei Menschen wurden verletzt. Schwedens Außenminister stufte die Explosionen als Versuch eines Terroranschlags ein. Da frage ich mich ja schon, wieso der Außenminister sich zu einem angeblichen Terroranschlag äußert. Na, also bei uns sind das eigentlich immer die Innenvollidioten, die sich dann meinen, äußern zu müssen. Aber ja, ich will auch mal sehen, dass Westerbrolle mal irgendwann seine dumme Fresse aufreißt. Nein, das will ich genau genommen nicht sehen. Ah, da hinten sind Kinder. Hilfe. Weg hier. So, dann gab es britische Terrorei. Gefunden habe ich das bei, ich meine, das müsste sogar Fefe gewesen sein, der dahin verlinkt hatte. The Observer, da wollten irgendwelche Cops nicht, dass ein Demonstrant in ihrem, in Anführungszeichen, Krankenhaus operiert wird, der nämlich von einem Bullen über den Schädel geprügelt bekommen hatte. Und so frei nach dem Motto, wenn wir den nicht sehr schnell operieren, kann das durchaus so richtig fiese bleibende Schäden haben. Na, wem wollten die Bullen doch gleich helfen? Von wem werden die bezahlt? Für wen sind die eigentlich da? Freund und Helfer? I think not. Na? So, dann gab es die Meldung, dass es keinen Deutschlandbezug gibt. Nach dem Terroranschlag in Schweden sieht die Bundesregierung keinen Grund, die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland weiter zu verstärken. Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es keinen Bezug zu Deutschland, heißt es aus dem Innenministerium. Die Sicherheitslage bliebe unverändert. In der Stockholmer Innenstadt hatte sich gestern ein Selbstmordattentäter in die Luft, bla 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 bla. 12 Uhr am Sonntag und sie haben festgestellt, wir können uns da keinen Zusammenhang aus dem Arsch ziehen. Also davor braucht ihr jetzt keine Angst haben, aber ihr sollt einfach mal weiter Angst haben. Na, weil kommt ja nicht auf die Idee auf, so eine Angst zu haben. So, dann gab es ein Nackt-Update. Die Nacktscanner hier in Hamburg, die sollen angeblich demnächst mal irgendwann ein Software-Update kriegen. Was mir irgendwie bei den Meldungen rund um das Ding nie ganz klar geworden ist, ja, dass die Dinger nicht funktionieren, das hatte ich als Meldung schon vor Ewigkeiten. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt irgendwie eine Meldung ist, dass die immer noch nicht funktionieren. Ja, ohne ihr Software-Update können die nicht besser funktionieren als vorher. Von daher, ja, Pornoscanner. Am Montag hat dann Herr Mann mal wieder aus seinem Arsch gefaselt. Sorry, also ich kann es nur beim besten Willen, also den Kerl kann ich nicht ernst nehmen. Die Sicherheitsbehörden sehen auch in Deutschland die Gefahr von Terroranschlägen durch Einzeltäter, wie in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im ZDF. Man müsse befürchten, dass solche Einzeltäter auch in unserem Lande gebe. Daneben bestehe als zweite Variante für einen möglichen Anschlag die Gefahr, dass Terrorkommandos aus dem Ausland einreisen. Konkrete Drohungen und Hinweise auf einen Anschlag gibt es laut Herrmann derzeit nicht. Ergo, er hat also mal wieder FAT verbreitet. Und da gibt's ja auch zu. Na, also was soll denn die Scheiße? Wenn es keine konkreten Pläne gibt, dann gibt's keine konkreten Pläne. Punkt. Ja, die könnten da auch mit einer Jugendreisegruppe einreisen. Oder es könnten sich sogar Terroristen als Politiker tarnen und die Grundrechte einfach mal im Laufe der Zeit weiter abbauen. Na, das ist nämlich in Wirklichkeit die Gefahr. Und da brauchst du dann auch nicht irgendwelche Terrormärchen und irgendwelche angeblich ach so gefährlichen Terroristen. Na, weil wenn die Grundrechte weg sind, sind sie weg. Na, und angeblich ist das Ziel der Terroristen doch, uns die Grundrechte wegzunehmen. Ja, ich meine, hallo, dann weiß ich, wo die Terroristen sitzen. Nennt sich CDU, nennt sich CSU, nennt sich FDP. Und die SPD und die Grünen haben da mitgemischt, als die in der Regierung waren. Oder anders ausgedrückt. Ja, das sind die Terroristen. Nicht irgendwelche Vollidioten, die irgendwas in die Luft jagen. Däh. So, dann haben die Schweden sich dann zusammengereimt. Der Terrorist, der angebliche, der kann das gar nicht alleine gemacht gehabt haben können, werden tun haben, wegen weil der wäre zu professionell. Und haben sie dann festgelegt, der muss Helfer gehabt haben. Und außerdem ist er in England sowie in Ausbildungslagern in Pakistan geschult worden. Wenn sie das irgendwie 2 Tage nach dem Boom schon wissen wollen, würde mich mal bei Gelegenheit auch mal interessieren, aber ja. Na, also die haben sich also dann aus dem Arsch gezogen, ja, also das ist zu professionell, der muss Helfer gehabt haben. Punkt. Na, entsprechend gab es dann auch keine einzige Meldung von wegen, ja, sie hätten tatsächlich irgendwie schon eine Idee, wer das sein könnte. Na, irgendwo kam dann auch ganz fix wieder auf Al-Qaida. Na, weil es gibt ja keine anderen Terrororganisationen. Na, CDU gibt's ja da auch nicht. Von daher, ja. Am Mittwoch gab es dann die US-Malaria-Folter. Eine Meldung in der Süddeutschen. Die ist mir auch nur in der Süddeutschen begegnet. Und zwar sieht das da so aus, dass die Insassen des KZ Gitmo großräumig das Malaria-Mittel Mefloquin bekommen haben. Offizielle Begründung war, das sei Vorbeugung. So, nun gibt's 2 Scherze an der ganzen Geschichte. Erstens, dieses Mittel hat Nebenwirkungen, und zwar massive Nebenwirkungen. Es gibt noch ein zweites Mittel, was die USA ihren eigenen Soldaten und anderen Leuten zukommen lässt, die in malaria-gefährdete Gebiete reisen. Das hat weniger Nebenwirkungen. Na, oder anders ausgedrückt, also so frei nach dem Motto, das ist das beste Mittel. Nein, ist es nicht. Und das wisst ihr. Und der zweite Brüller ist, Ja, es mag im KZ Gitmo-Leute geben, die Malaria-Erreger in ihrem Körper haben. Aber nein, es fehlt an den Überträger-Viechern, an den Mücken. Na, weil dieser blöde Erreger, den kannst du halt nicht einfach mal so irgendwie durch einen Husten übertragen oder sonst irgendwie, sondern da brauchst du diese blöde Mücke. Diese blöde Mücke gibt's in Gitmo nicht. Gar nicht. Ergo, selbst wenn da ganz doll viele, ganz doll hochinfizierte Leute wären, bräuchte man da überhaupt nichts tun, um die anderen davor zu schützen, dass die diesen blöden Erreger kriegen. Weil man muss einfach nur nicht die Mücke importieren. Was übrigens auch niemand getan hat. Na? Und, meint die Süddeutsche, ohne medizinische Notwendigkeit gab das US-Militär Guantanamo-Häftlingen ein Malaria-Medikament. Das Mittel kann Albträume, Aggressivität, Halluzinationen, Panik, Psychosen und Angst auslösen. Oh, und übrigens, selbst das Argument, das sei zur Vorbeugung, das schlägt die Dosierung, nämlich die KZ-Insassen haben da täglich eine Dosis bekommen, die ist höher als die empfohlene Wochendosis zur Vorbeugung. Na, also, oder ein bisschen anders ausgedrückt, das qualifiziert mal eben locker flockig als Folter. Also, so viel zur Frage, ob die denn nicht da auch noch irgendwie bei tollen neuen Foltertechniken untersuchen. Ja, die machen tolle neue Foltertechniken, indem sie Leuten Zeugs mit Nebenwirkungen verabreichen, was die nicht brauchen. Na, zack. So, dann Cancun, da war mal wieder Broken Hagen-Style Klimagipfel. Dieses Mal halt in Cancun. Da gab es dann sogar einen Beschluss. Das Ergebnis des UN-Klimagipfels in Cancun lässt hoffen. Die Delegierten einigten sich auf ein Abkommen, das ein Fundament für den angestrebten Weltklimavertrag sein kann. Der mexikanische Vorsitz der Konferenz überging dabei bewusst die Bedenken Boliviens. Dem Land sind die Entwürfe zu schwach, um die Erderwärmung ausreichend zu begrenzen. Das erste Papier des Abkommens umfasst die Fortführung des Kyoto-Protokolls, das zweite auch die Klimaziele der USA und der Entwicklungsländer. Liest sich nach so, drücken wir es mal vorsichtig aus, wenig. Wenn ich es weniger vorsichtig ausdrücken würde, würde ich sagen, das ist gar nichts. Das ist mal wieder bloß Absichtserklärungen. Ja, wir machen Kyoto weiter. Ja, Kyoto reicht ja nun ganz offensichtlich nicht. Und so ganz nebenbei, dass ihr das schon als großes Ergebnis verkauft, liegt eigentlich mehr daran, dass irgendwelche Pfeifen gesagt hatten, ja, hier, da ist ja ein automatisches Expiry-Date dran. Da können wir jetzt aufhören zu Klimaschützen. Ja, also da ist gar nichts drin. Ja, und dann stellen sie sich hin und sagen, ja, und hier, das Genödel da, das verpflichtet jetzt auch USA, sich an irgendwelche Klimaschutzziele zu halten. Was im Zweifelsfall wieder nicht durchsetzbar ist, weil jedem, der irgendwie bis 3 zählen kann, klar sein kann, dass Obama jetzt da keine Klimagesetze durchgeprügelt kriegt. Der hat schlicht und ergreifend nicht die Mehrheiten in den Parlamentskammern hinter sich. So, und richtig disqualifiziert wurde die ganze Geschichte dann durch diese Meldung. Röttgen, Doppelpunkt, großer Erfolg in Cancun. Cancun, ein großer Schritt nach vorn, so lautet der Kommentar von Bundesumweltminister Norbert Röttgen zu den Vereinbarungen beim UN-Klimagipfel. Rund 190 Staaten haben sich auf 2 Kompromisspapiere verständigt. Das Ganze könnte eine Grundlage für den angestrebten Weltklimavertrag werden. Die Erderwärmung soll auf maximal 2 weitere Grad begrenzt werden. Es gibt einen Fahrplan für die Fortsetzung des Kyoto-Protokolls und ein Abkommen, das die Klimaziele der USA und der Entwicklungsländer betrachtet. Na, oder anders ausgedrückt, Röttgen stellt sich hin und sagt, das ist großartig. Und da fällt mir dann nur ein, okay, dann kann es nicht sein. Weil Dinge, wo sich diese Dummpfeife hinstellt und verkündet, das sei großartig, das kann offensichtlich nur das Gegenteil sein. Weil Sarkasmus kann der nicht. So. Banken. Madoff-Soni zieht. Der Madoff-Sohn hat dann Selbstmord zum Jahrestag begangen. Ein Madoff-Sohn. Ein Sohn des verurteilten Milliardenbetrügers Bernard Madoff hat laut US-Medienberichten Selbstmord begangen. Mark Madoff sei erhängt in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden worden, berichteten unter anderem die New York Post und der Sender NBC New York unter Berufung auf Polizeikreise. Vor genau 2 Jahren hatte Madoff den Betrug seinen beiden Söhnen offenbart und war auf deren Hinweis hin festgenommen worden. Schon früher hatte es geheißen, Mark sei über den jahrzehntelangen Betrug seines Vaters sehr verbittert gewesen, hat aber nicht den Arsch in der Hose gehabt, überhaupt irgendetwas zu tun. Offensichtlich. Na, falls jetzt irgendwem von euch der Name Madoff nichts sagt, das ist ein ehemaliger US-Börsen-Fuzzi, der vor halt 2 Jahren damit aufgefallen ist, dass er irgendwie einen großen Fonds hatte und da gigantische Zinsen rausfielen, die aber nur dadurch zustande kamen, dass er immer mehr Geld neu reinbekommen hat, als er Leute ausbezahlen musste. Und deswegen hat er von den neuen Geld die Leute ausbezahlt und sich ganz nebenbei dann natürlich auch irgendwie noch ein entspanntes Leben davon gemacht. Ist nur irgendwie kein so richtig funktionierendes Wirtschaftssystem, weil irgendwann gibt's halt nicht mehr neue Leute. Und deswegen läuft das Ganze unter dem Titel Ponzi-Scheme, als da mal einen Herrn Ponzi gegeben hat, der das angefangen hatte. Und das gewisse Ähnlichkeiten zu dem aktuellen Wirtschaftssystem, was sich da Kapitalismus nennt, gibt, das ist natürlich reiner Zufall. Hust. So, dann ist die Wirtschaft übrigens gegen Eurobonds. Die deutsche Wirtschaft unterstützte die ablehnende Haltung der Bundesregierung zu gemeinschaftlichen Euroanleihen. Forderungen nach Euroanleihen seien verfehlt, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände Dieter Hund, der Blöd-Zeitung vor dem EU-Gipfel. Na, also irgendwie gibt's da so irgendwo Pläne, frei nach dem Motto, ja, wir kippen einfach alle Länder zusammen in einen Topf und verkaufen dann da Kredite. Also so richtig klar ist mir auch noch nicht, was das jetzt eigentlich bringt oder was das soll. Na, weil also so richtig ganz dolle funktionieren kann der ganze Scheiß nur, wenn dann auch mal irgendwann den Pleiteländern die Chance gegeben wird, eine echte Pleite hinzulegen. Schlicht und ergreifend zu sagen, hey, wir zahlen nicht mehr alle Kredite zurück, Punkt. Na, aber ja, also dass die Wirtschaft jetzt plötzlich dagegen ist, gegen die Bonds, das gibt mir dann zu denken. Das könnte heißen, dass die Bonds da vielleicht doch eine gute Idee sein könnten. Einfach nur, weil ich irgendwie gerade mal auf dagegen eingestimmt bin. Immer dreimal mehr wie du. So, gab es eine Meldung, die über LeakyWix rausgesupscht ist aus dem Vatikan. Die sind nämlich auf die Iren stinkig. Die Iren. Okay, also die Geschichte fängt damit an, dass von wo hatten wir es denn? Irgendwo stand das doch auch mal. Ich meine, seit 1975 hatten sich in Irland da irgendwelche Kirchenfritzen jahrzehntelang, nämlich bis irgendwie Anfang der 2000er, an Kindern vergangen. Vergewaltigt im Zweifelsfall. Und wenn sie sie nicht vergewaltigt haben, dann irgendwelche anderen ekligen Geschichten. Und das ist halt irgendwann Anfang der 2000er mal rausgekommen und da gab es dann 2009 einen großen Bericht und der große Bericht hat halt dafür gesorgt, dass ganz vielen Leuten auffiel, dass da irgendwie in der Kirche Missbrauch wohl keine Seltenheit ist. Also zumindest in Irland konnte man dann schon nicht mehr begründen, warum man da denn sagen hätte können, so ja, das wären Einzelfälle. Weil jahrzehntelang und massiv vertuscht. Also, da ist die Einzelfallbegründung halt schlicht und ergreifend ein bisschen sehr dünn. Ja, und wo jetzt die Kirche total unbegeistert ist, ist, dass da die Aufklärungskommission es glatt gewagt hatte, nicht den diplomatisch langen Weg zu gehen, um an irgendwelche Informationen ranzukommen, sondern die sollen halt irgendwie so kurzen Dienstweg gemacht haben. Und eine Anfrage in Richtung Vatikan geschubst haben. Und die Anforderung von Informationen über die Missbrauchsfälle durch die sogenannte Murphy-Kommission im vergangenen Jahr habe viele im Vatikan verärgert, die in der Anfrage einen Affront gegen die Souveränität des Vatikan gesehen hätten, zitierte die britische Zeitung The Guardian am Samstag aus einer von WikiLeaks veröffentlichten Depesche. Der Vatikan störte sich demnach an der Form der Kontaktaufnahme, während die Vatikankontakte sofort tiefes Mitgefühl für die Opfer zum Ausdruck brachten und betonten, dass die oberste Priorität das Verhindern einer Wiederholung sei, waren sie auch verärgert, wie die Situation politisch umgesetzt wurde. Demnach hatte die Murphy-Kommission nicht die offiziellen diplomatischen Kanäle genutzt, sondern direkt an den Vatikan geschrieben, um Informationen über einen Umgang mit Missbrauchsfällen zu erhalten. Der Vatikan habe sich auch darüber geärgert, dass die irische Regierung nicht eingeschritten sei, um bei der Murphy-Kommission auf die Nutzung der üblichen Kommunikationswege zu dringen. Na? Also den Vatikan-Bürokraten, Vollidioten, war es wichtiger, dass irgendwelche Dienstwege angehalten werden, als dass da rauskommt, hey, da haben sich Dummpfeifen im Namen der Kirche jahrzehntelang an Kindern vergriffen. Das kann eigentlich nicht moralisch gut sein. Na, anstatt da irgendwie auf die Idee zu kommen, zu sagen, ups, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um zu verhindern, dass sich sowas jemals wiederholt, haben die sich eher künstlich aufgeregt. Ah, die haben ja einen Brief an uns geschrieben. Die hätten doch eine Flasche in Post bringen müssen. Die wäre dann erst in 10 Jahren bei uns angekommen. Hallo? Haben die Kirchenfritzen irgendwie noch alle Tassen im Schrank? Nein, haben sie nicht. Aber gut, das war auch schon länger bekannt. Von daher. Na, und das war ja dann erst der Aufhänger, auf dem dann viele Opfer hier in Deutschland sich gemeldet haben. Womit dann endlich erst klar wurde, nein, Irland ist kein Einzelfall. Bei weitem nicht. Und nein, auch hier in Deutschland handelt es sich natürlich nicht um Einzelfälle. Und daran ist ja unter anderem der Mixer gescheitert. So, dann gab es Heimzollitsch. Zollitsch für rasche Entschädigung von Heimkindern. Bonn, der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hat sich für eine schnelle Entschädigung früherer Heimkinder ausgesprochen. Bei der Umsetzung der vom runden Tisch Heimerziehung gefundenen Ergebnisse dürfe es keine unnötigen Verzögerungen geben, sagte er. Das Gremium hatte sich am Freitag darauf verständigt, eine mit 120 Millionen Euro ausgestattete Bundesstiftung einzurichten. Der Abschlussbericht soll heute in Berlin vorgestellt werden. War eine Meldung am Montag. Und mir fiel die halt nur insofern auf, als es da ja auch mal irgendwie eine Aussage aus der deutschen Kirche gab, so frei nach dem Motto, also eine grundsätzliche Entschädigung deutscher Opfer von Missbrauchsfällen von irgendwelchen Kirchenfritzen gibt es nicht. Ja, und dann stellt Zollitsch sich ernsthaft hin und verkündet, ja, also hier, ne, da darf es keine unnötigen Verzögerungen geben. Okay, also alle Verzögerungen, die es gibt, sind nötig, oder was? Na? So, dann ist übrigens auch die Vatikanbank bei einer Geldwäsche erwischt worden. Polizei hat da mal 23 Millionen Euro in Vatikaneigentum beschlagnahmt. Findet der Vatikan jetzt natürlich, dass es sich um ein Missverständnis handelt und sich bald aufklären wird. Schrubfefe, und ich habe es mir am Montag hier reingeklebt. So, Ratzeterror, der kommt nämlich im September 2011 nach Deutschland. Und zwar vom 22. bis 25. September, und dabei soll er sich dann auch im Bundestag ausschwafeln dürfen. Wozu mir nur einfällt, was soll denn der Scheiß? Na, ich meine, wenn er dann schon mal da ist, könnte man ihn ja glatt mal festnehmen lassen, weil er offensichtlich an der bandenmäßigen Verschleierung von Missbrauchsfällen beteiligt ist, weil er offensichtlich seinen fetten Arsch noch nicht einen einzigen Millimeter in die Höhe bekommen hat, um überhaupt irgendetwas zu ändern daran. Und von daher, ja, könnte man. Aber wenn er schon jetzt in Großbritannien nicht festgenommen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das in Deutschland passieren wird. Ich meine, okay, er ist immer noch deutscher Staatsbürger. Putzigerweise. Mit doppelter Staatsbürgerschaft. Komisch, ne? Türken dürfen keine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Aber hey. So, dann gibt's eine Meldung aus USA, wo irgendein unterer Richter beschieden hat, dass die Gesundheitsreform von Präsident Barack Obama mit der Verfassung nicht vereinbar sei. Und zwar das Kernelement des Gesetzes, nach dem jeder Amerikaner eine Krankenversicherung abschließen muss. Gut, das ist jetzt irgendwie so ein unteres Gericht. Also was das meint, hat erstmal noch keine ernsthaft gültigen Auswirkungen. Aber sollte sich die Meinung weiter nach oben bestätigen, dann könnte es nochmal eklig werden. Von daher, ja. Hilf, ist der Schnee hier dick. So, plus es ist halt damit zu rechnen, dass die US-Regierung da dann Rechtsmittel einlegt und das Ganze bis vor den Supreme Court tragen könnte. Da sind noch ganz andere Sachen hochgetragen worden. So, dann gibt's mal wieder Polizeiprügel. Die Berliner Polizei hat die iranische Botschaft so heldenhaft vor Demonstranten mit ihren Transparenten geschützt, dass einer 57-jährigen Frau jetzt eine Lähmung der Beine droht. Schreibt Fife, der Brüller, die Polizei weiß natürlich von nichts und erwähnt in ihren eigenen Pressemitteilungen nur zwei verletzte Polizisten. Na, und deswegen, es kann gar keine Misshandlung gegeben haben. Was bist du denn für ein komischer Hund? Es kann gar keine Misshandlung gegeben haben, weil in unserer Pressemeldung da nichts von drinnen steht. Netter Versuch zu trollen, aber also, sagen wir mal so, nö. Na? No? Heldenhafte Polizistin. Genau. Saarland gegen Harz hatte ich in Teil 1 schon mal. Weil ja jetzt heute am Freitag Abstimmung ist und Saarland hat angekündigt, dem nicht zustimmen zu wollen, dann ist noch die spannende Frage, für wie billig sie sich über den Tisch ziehen lassen, um Ja zu sagen. Und ja. Blub. So, Berlusconi übersteht Misstrauensvotum, na, weil das erste Mal seit der da den Fini rausgekickt hat, sind die dann da mal ernsthaft sauer gewesen und haben gesagt, okay, Misstrauensvotum, die Mehrheit hat Berlusconi eigentlich nicht mehr im Parlament. Uneigentlich sind ein paar Abgeordnete, die vorher heftige Schulden gehabt haben sollen und gegen Berlusconi waren, in beiden Richtungen umgedreht. Huch, Zufall. Na, oder anders ausgedrückt, er hat sich das Weiterbestehen seiner Regierung gekauft. So, Scherz ist, wenn er jetzt für jede Abstimmung neu zahlen muss, wird's teuer. Na, weil er hat keine Mehrheit, Punkt. Na, also wenn die anderen Leute das ernst meinen, mit ihnen nicht weitermachen zu lassen, dann müssten sie ihn halt absägen können. So, ein paar Zensurmeldungen. Der Jugendmedienschutz-Staatsfail, den ich auch in den Titel reingeklebt habe diese Woche, ist dank NRW fehlgeschlagen. Und zwar war da der Brüller der, na, dass also die Minderheitsregierung SPD-Grüne, also die rot-grüne Minderheitsregierung, die wollte das Ding ja eigentlich irgendwie haben, ne? Weil die Grünen haben ja was von parlamentarischen Zwängen gefaselt. Sie sind zwar eigentlich dagegen, aber sie machen das doch wegen, weil parlamentarische Zwänge. So, und da ist dann der Shitstorm dann vor ein paar Wochen so groß geworden, dass denen dann auch aufgefallen ist, dass mit dem parlamentarische Zwänge-Geschwafel sie sich irgendwie gerade massiv disqualifizieren. Sind dann deswegen nochmal in sich gegangen und Zwischenstand war dann der, sie waren sich halt noch nicht einig, wie sie denn nun eigentlich abstimmen würden. Und dann ist irgendwann, den anderen Parteien, also insbesondere der CDU, aufgefallen, dass sie ja jetzt eigentlich nicht dafür sein brauchen, weil sie sind ja nicht Regierung. Und wenn sie nicht Regierung sind, können sie ja ruhig dagegen sein. Und das hätte dann geheißen, wenn dann da die Fraktionen alle geschlossen abstimmen, dass eine Koalition aus Linken, FDP und CDU den Jugendmedienschutzstaatsvertrag gestoppt hätte. Ne? Und dann ist also auch SPD und Grünen aufgefallen, dass es dann so ganz und überhaupt nicht mehr putzig wirkt, wenn die dann aber daran festhalten, dass sie aber Ja stimmen wollen, weil sie haben ja parlamentarische Zwänge. Und deswegen ist das Ding dann gestern in Nordrhein-Westfalen gescheitert, nachdem es in Schleswig-Holstein schon in den Januar rein verschoben wurde. In Brandenburg haben wohl die Linken den Knall auch noch nicht gehört und haben dann auch noch gestern dafür gestimmt. So, keine Ahnung, hinter welchem Stein oder unter welchem Stein die versteckt waren. Wir haben jetzt übrigens um 11. Na, also, ja. So, genau. Problembeck droht übrigens mit Zensur. Falls die Novellierung scheitert, wird der Weg der koregulierten Selbstregulierung nicht weiter beschritten, sodass die staatliche Regulierung von oben Platz greifen wird. Basierend auf den derzeitigen rechtlichen Grundlagen werden die Jugendschutzbehörden Sperrverfügungen erlassen. Wenn sie das ausgemachte Ziel der CDU in Nordrhein-Westfalen ist, sollten sie an ihrer Linie festhalten, erklärte der Vorsitzende der Rundfunkkommission. Na, der hat irgendwie den Knall noch nicht gehört, dass übrigens die CDU nicht die einzige Partei war, die in Nordrhein-Westfalen Nein gesagt hatten, weil genau genommen haben sie dann nämlich alle Nein gesagt. Huch. Na, ein Gesetz, ein Staatsvertrag, den niemand haben will. Und alle machen einen auf parlamentarische Zwänge. Und in NRW ist halt nur der Scherz der, dass eben da die Landesregierung, die dem zugestimmt hatte, und dass die jetzige Parlamentsminderheit, na, also Rot-Grün, dass die halt verschieden waren. Und deswegen man da halt auch drauf hoffen konnte, dass die das Ding dann wirklich absägen. Und siehe da, ihnen wurde dann mit mehr oder weniger intensiver Gewalt Hirn in den Schädel gekloppt. So, dafür ist dann die GEZBÜ beschlossen worden. Nämlich Korrekturen am Entwurf des 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrags gab es da noch. Und der kommt jetzt so, ne, mit Haushalts-GEZBÜ. Also ist jetzt von den Ministerpräsidenten beschlossen worden und die parlamentarischen Zwänge werden schon dafür sorgen, dass es durch alle Landesparlamente durchgeprügelt wird. Und dann kommt das. Keine Angst. Dass irgendwelche Landesparlamente dem ein Nein zukommen lassen darf, als unwahrscheinlich gelten. Naja, ich meine, okay, doof, das beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag eigentlich ja auch. Ja, wo sich dann übrigens alle im Bundestag aktuell vertretenen Parteien disqualifiziert haben. Na, die Linken, die da so heldenhaft in NRW auf Nein votiert haben, haben ja in Brandenburg und in Berlin in der Regierung beschlossen, dass sie das Nein da ja gar nicht so meinen. Ja, von daher. So. Ha, dann kommen wir in der Musikecke an. Ehrlich? Wir kommen jetzt schon in der Musikecke an. Krass. Na gut, der ist hier nicht für dich, weil die Musikecke nicht für dich ist. Ja, so, in der Musikecke gibt es dann heute mal ein bisschen besondere Musik, die mir dann kürzlich nochmal ins Gehör geflutscht ist, wo ich dann gesagt habe, okay, der Titel kommt hier hin. Nämlich ein Musikstück, was ich zusammengebastelt habe aus zwei Aufnahmen. Nämlich gibt es von Saltatio Mortis den Spielmannsschwur. Und zwar gibt es die zwei Fassungen, die ich da zusammengeklebt habe. Das ist nämlich einmal die eigentliche Musik, kommt aus Seehagen. Aber das Publikum am Ende, was mitsingt, das habe ich in Seehagen halt nicht mitbekommen. Weil, ne, wenn das Publikum jubelt, drücke ich auf den Stoppknopf. Und wenn ich auf den Stoppknopf drücke, dann dauert es irgendwie ein paar Sekunden, bis das Gerät wieder so weit ist, dass ich damit was machen könnte. Ergo, ich habe immer eine Lücke. Und deswegen habe ich dann einfach das Publikum aus Öjendorf da hinten ran transplantiert. Wenn man ganz, 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 ganz genau hinhört, hört man es auch. Also gut, ich werde es sehen, weil das Publikum in Öjendorf ist einfach lauter. Aber ja, aber gut, diesen Titel, den darf man auch ruhig öfter hören. Und ja, der steht auch auf einer Liste von Titeln, die einen OP-Podcast abbekommen würden. Also jetzt nicht diese Fassung, sondern die andere. Die kurze Haare fliegen höher Fassung halt. Ja, ist jedenfalls 4 Minuten 51 lang, was ich euch dann da auf die Ohren packe. Gefolgt von einem Gesundheitsscherz aus der Quersendung vom 23.09., der 2 Minuten 4 lang ist und den ich jetzt schon eine ganze Weile immer vor mir hertrage, weil der damals halt nicht zeitnah in einem Podcast Platz hatte. So, und hier ist jetzt Teil 2 auch grün, ich habe also keine Meldung vergessen. Dann sage ich einfach mal, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder ausdrucken, wieder einscannen, hatte ich in Teil 1. Ja, also wie auch immer ihr jetzt hier mich in den Gehörgang bekommen habt. Dann wünsche ich mir außerdem mehr Feedback. So. Mehr Feedback. Und wie ihr mir Feedback zukommen lassen könnt, wenn ihr das wollt, das könnt ihr in meinem Weblog herausfinden. Und mein Weblog könnt ihr finden, wenn ihr entweder meinen Namen in Google eingebt und dann mal guckt, wo denn mein Weblog sich versteckt. Oder mich fragt, nee, das wäre ja dann irgendwie blöd, weil wenn ihr mich fragt, dann wisst ihr ja schon, wie ihr an mich rankommt. Da könnt ihr mir das Feedback auch direkt zukommen lassen. Also ja, könnt ihr jedenfalls finden. Ihr seid ja keine Internetausdrucker, hoffe ich. So, genau. Und dann sage ich viel Spaß mit Spielmannsschwur Special Edition und dem Gesundheitsscherz und ihr bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
So eine Art von politischem Klebefleisch ist ja die Gesundheitsreform, die das Kabinett gestern verabschiedet hat. Denn dort werden die unterschiedlichen Bedürfnisse der drei Koalitionsparteien zusammengeklebt mit der Geldnot der Krankenkassen und den Bedürfnissen der Pharmalobby und der Ärzte. Aber es hat sich gelohnt. Denn endlich haben wir jetzt ein Gesundheitssystem,
das in die Zukunft hinein betrachtet nicht billiger werden kann.
Wie? Es wird also noch teurer? Na, immerhin ist klar, wer in Zukunft für die Beitragssteigerungen aufkommen muss. Der Arbeitnehmer alleine nämlich. Wir Beitragszahler sind ja enttäuscht. Da hätten wir uns von einem jungen Arzt doch mehr erwartet. Aber die wahren Talente des Dr. Rösler liegen eh auf einem ganz anderen Gebiet.
Philipp Rösler. Ein politischer Kabarettist auf dem Gipfel des Erfolgs. Ein Mann, der niedersächsische Klarheit und fernöstliche Weisheit zusammenbringt.
Der Bambus wiegt sich im Wind und biegt sich im Sturm, aber er bricht nicht.
Schon als Kind sucht Rösler die Öffentlichkeit. Aber weder als Krankenhausclown noch als Johannes Hesters-Double findet er Anklang. Er hat die falschen Vorbilder.
Ich höre gerne Udo Jürgens.
Doch dann bringt der Kontakt mit diesem altbekannten Spitzenkomiker Rösler zum politischen Kabarett.
Übrigens, Frau Merkel gibt es jetzt auch als Barbie-Puppe. Nein, ernsthaft. Der einzige Nachteil ist, kostet nur 300 Euro. Also die Puppe selber kostet nach wie vor 20 Euro, aber richtig teuer sind die 40 Hosenanzüge.
Begeistern kann der junge Künstler damit nicht. Erst mit seinem neuen Programm kommt der Durchbruch.
Eine echte Gesundheitsreform.
Beiträge rauf für die Arbeitnehmer, die Bürokratie noch komplizierter.
Das macht mich im Interesse der Versicherten sehr glücklich.
Philipp Rösler und seine Gesundheitsreform. Ein Programm zum Wegschmeißen.
Tschüss.